ARD. SWR Kultur. Forum.
Parlamentswahl in Syrien, Hoffnung für ein kaputtes Land. 10 Monate nach dem Sturz von Diktator al-Assad finden in Syrien erstmals Parlamentswahlen statt. Ein Schritt von mehreren Schritten hin zu einer neuen Verfassung, die in den nächsten Jahren kommen soll. Frei und demokratisch wird es wohl nicht zugehen bei dieser Wahl. Das Volk geht gar nicht an die Urne. Stattdessen bestimmen lokale Wahlversammlungen die Kandidaten und die Übergangsregierung unter Präsident Ahmed al-Sharaa kontrolliert weitgehend das Geschehen. Was bezweckt er mit dieser Wahl? Ist sie mehr als bloße Symbolik, um das Volk und die westlichen Partner zu beruhigen? Oder kann ein neues Parlament helfen, das zerrüttete Land zu versöhnen und langfristig zu stabilisieren? Darüber sprechen wir in diesem Forum. Mein Name ist Gregor Papsch und meine Gäste sind die Politikwissenschaftlerin und Syrien-Expertin Christin Hellberg in Berlin. Ebenfalls dort begrüße ich den Juristen und Staatsrechtler Dr. Nazif Naim. Bei der Candid Foundation befasst er sich vor allem mit Verfassungsfragen in der arabischen Welt. Und aus Damaskus zugeschaltet ist Dr. Azim El-Difraoui, Politikwissenschaftler, Autor, Filmemacher. Herr El-Difraoui, Sie sind jetzt knapp eine Woche in Syrien. Da finden jetzt also Wahlen zu einem Parlament statt, das erstmals seit Jahrzehnten nicht von der früheren Staatspartei Baath kontrolliert wird. Wie wichtig ist diese Wahl, das neue Parlament für das neue Syrien?
Ja, ich kann nur sagen, was viele Syrer mir hier gesagt haben, die sehr gespalten sind. Sie finden das oftmals ein erster wichtiger Schritt. Es beteiligen sich auch Leute, die eigentlich keine großen Fans des syrischen Präsidenten sind. Andere wiederum sagen, das Ganze sei eine Farce, es sei nicht repräsentativ. Es werden auch bald Umfragen von relativ seriösen syrischen Forschern herauskommen, wo gesagt wird, al-Sharaa ist sehr beliebt und das ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung.
Und was glauben Sie persönlich?
Ich glaube, es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Es ist ein Versuch. Ich weiß gar nicht, ob ich das große Wort Wahlen in den Mund nehmen würde, sondern zu sagen, man muss irgendwie repräsentativen oder relativ repräsentativen Versammlungen schaffen, die auch der Regierung beratend zur Seite stehen kann und die ganz unterschiedliche Volksteile beinhaltet.
Mhm. Frau Hellberg, eine Wahl ohne Beteiligung des Wahlvolks. Mit Demokratie hat das jetzt für unser Verständnis nicht viel zu tun. Ist die Wahl am Sonntag trotzdem wegweisend für das neue Syrien?
Die Wahl ist keine demokratische Wahl. Sie ist indirekt, sie ist hybrid. Der Präsident selbst bestimmt ja ein Drittel der Abgeordneten. 210 Abgeordnete sollen es werden. Und die anderen werden indirekt bestimmt durch Wahlleute, die wiederum auch durch eine Kommission ernannt werden, die der Präsident einberufen hat. Also demokratisch ist das nicht, aber man erhebt auch nicht den Anspruch einer demokratischen Wahl. Denn was wir gerade sehen in Syrien, ist ein Übergang. Es gibt einen Übergangspräsident. Das Land braucht eine Legislative, es braucht dieses Parlament. Deswegen wird es in dieser Form ernannt, einfach aufgrund der Tatsache, dass Syrien nicht in der Lage ist, zum jetzigen Zeitpunkt demokratische Wahlen zu organisieren. Das hat viele Gründe. Also ein wichtiger Schritt, weil es eine Legislative braucht, aber es ist nicht wirklich demokratisch legitimiert.
Jetzt heißt es natürlich, was soll schon von einem möglicherweise handsamen Parlament von al-Sharaas Gnaden zu erwarten sein. Glauben Sie, Frau Hellberg, dass es wirklich etwas bewegen kann, und zwar für alle Menschen in Syrien?
Zum jetzigen Zeitpunkt nicht, weil in zwei Landesteilen auch gar keine Parlamentarier jetzt im Parlament erstmal sitzen werden und gewählt werden, nämlich aus dem Nordosten und aus der Provinz Sweida. Das sind Gebiete, die noch nicht wirklich in den syrischen Staat integriert wurden, aus verschiedenen Gründen. Da werden Plätze freigehalten im neuen Parlament, das ist wichtig. Aber das ist eben ein ganz großes Thema, die nationale Einheit Syriens, wie man dorthin kommt. Also es ist wichtig, das Parlament zu haben. Es ist wichtig mit dieser indirekten Wahl, dass erstmal Menschen dort einziehen, die auch vor Ort etwas repräsentieren, aber es ist noch nicht wirklich glaubwürdig und demokratisch legitimiert.
Herr Naim, Sie haben als Staatsrechtler die Bildung von Verfassungen in vielen arabischen Staaten beobachtet, im Irak beispielsweise. Wie epochal ist jetzt die Bildung eines Parlaments in Syrien, das ja dann eine endgültige Verfassung auf den Weg bringen soll?
Also tatsächlich das Erste, was man jetzt hier festlegen muss in diese Wahl oder um diese Wahl herum, dass eine direkte Wahl in Syrien derzeit nicht möglich. Logistisch, das ist einfach gar keine, es gibt gar keine Möglichkeit, dass man diese Wahl durchführt. Der wichtige Punkt ist, es geht bei al-Sharaa um Legitimation seiner Macht. Aschra hat die Macht übernommen und seine Legitimation basierte auf die Revolution. Die Legitimation aber reicht nicht aus, so seiner Meinung nach, um nach außen und nach innen erstmal die Syrer mitzunehmen, zweitens das Ausland auch zu überzeugen, dass er jetzt in der Macht legitimiert ist. Und deshalb braucht er so ein zweites Organ neben ihm als Legislative. Natürlich, was interessant ist, ist nicht die Wahl an sich, ob das demokratisch oder nicht. Interessant ist, dass der Präsident laut dieser verfassungsrechtlichen Erklärung nicht mehr berechtigt ist, Dekrete mit Gesetzkraft zu erlassen, sondern das Erlassen von Gesetzen ist ausschließlich Sache des Parlaments.
Also das Parlament kann noch wichtig werden.
Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Es kann noch wichtig werden. Wir reden jetzt über ein Parlament, was nicht gewählt oder im Zweifelsfalle ernannt wurde. Aber das Wichtige ist natürlich zu sehen, wer ist in diesem Parlament. Und das ist natürlich ganz spannend. Hier ist zum Beispiel auch in Damaskus unter den Liberalen, unter der weltlichen Szene, die ist gespalten. Ich habe kürzlich mit einer Aktivistin gesprochen, die jetzt in der Vorwahl als Endkandidatin quasi nominiert wurde. Die war unter Assad mehrmals im Gefängnis, möchte aber auf jeden Fall bei die Zukunft Syriens mitgestalten. Und wenn natürlich solche Menschen, die alles andere als islamistisch sind, alles andere als nur irgendwelche ethnischen Gruppen vertreten, ins Parlament kommen, dann wäre natürlich ein großer Fortschritt da. Aber selbst wenn das Parlament da ist, ist es immer noch so, und das muss man auch beobachten, dass natürlich der enge Kreis um den Präsidenten fast ausschließlich aus ehemaligen HTS-Kämpfern, ehemaligen Dschihadisten, die lange mit ihm in Idlib waren, besteht. Die große Frage ist natürlich, was nach diesen Wahlen auch im Kabinett passiert, ob dann Menschen ernannt werden, die aus der Zivilgesellschaft kommen, ob das Kabinett selber ethnisch und religiös repräsentativ ist. Und das Gleiche gilt dann wiederum, wer kommt jetzt in diese beratende Versammlung, wollen wir sie mal so nennen, nicht Parlament.
Entschuldigung, juristisch sind zwei verschiedene Sachen. Das Kabinett oder die Minister sind vom Präsidenten ernannt. Und es ist nicht vorgesehen, dass dieses Parlament irgendwas mit den Ministern zu tun hat. Das sind zwei verschiedene Sachen, weil im Präsidentschaftssystem, wie in Syrien jetzt, der Präsident ernennt die Minister. Die Minister sind nicht verantwortlich vor dem Parlament, sondern nur vor dem Präsidenten.
Ich rede nicht von den juristischen Sachen. Ich rede von der politischen Zukunft Syrien. Juristisch haben Sie da sicherlich recht, aber es geht ja darum, zu sehen, wie entwickelt sich die Regierung und wie inklusiv kann sie werden.
Frau Hellberg, zeitlich liegen die neuen Machthaber ja im Plan. Ne? Also Al-Shara macht, was er nach innen und außen versprochen hat, nämlich die Voraussetzung schaffen zu wollen, dass bis 2030 eine endgültige Verfassung steht. Ich frage es bewusst ganz allgemein. Schafft das zum jetzigen Zeitpunkt mehr Vertrauen oder mehr Probleme? Sie haben eben davon gesprochen, dass einige Regionen im Norden und Süden von dieser Wahl ganz ausgeschlossen sind, beziehungsweise sie wollen auch gar nicht unbedingt mitmachen, weil sie sich als autonom verstehen. Die Provinz Suweida im Süden, die Provinzen Hasaka und Raqqa im Nordosten. Ist diese Wahl also gar nicht repräsentativ? Und was macht das mit dem Ergebnis?
Es ist nicht so einfach, dass diese Regionen einfach nicht mitmachen wollen, sondern wir haben ein tief gespaltenes Land, das über 14 Jahre auch faktisch gespalten war in verschiedene Regionen. Und ich habe Syrien im April so erlebt, ich habe mit vielen Menschen gesprochen, bin durchs Land gereist und hatte den Eindruck, dass viele Syrerinnen und Syrer gar nicht wissen, wie das Leben und wie auch das Leiden der Menschen anderswo war. Das heißt, wir haben es mit einem Land zu tun, in dem die Menschen nicht wirklich bisher wissen, wie es woanders war und auch noch nicht bereit waren, sich womöglich zuzuhören, Dinge aufzuarbeiten, das Leid des anderen erstmal anzuerkennen. Herr El-Defraoui hat es auch gerade geschildert, dass selbst innerhalb der ehemaligen Assad-Gegner, linker, säkularer Gruppen eben die große Diskussion vorherrscht, sollen wir uns engagieren, um Syrien mitzuprägen und zu bestimmen oder legitimieren wir damit Dschihadisten, die jetzt an der Macht sind und die gar nicht in der Lage sind, dieses Land irgendwie zu vereinen. Also eine tiefe Spaltung innerhalb des Landes. Und dann haben wir eben Ereignisse in den letzten Monaten, vor allem sehr viel Gewalt, die anhält. Es finden immer noch Ermordungen statt, Entführungen statt, vor allem von Alawiten, von Drusen. Und die Kurden sagen jetzt eben im Nordosten, wir haben Angst, unsere Waffen abzugeben, uns einfach zu integrieren mit den syrisch-demokratischen Kräften, also dieser Armee im Nordosten von den USA unterstützt im Kampf gegen den sogenannten IS über viele Jahre, also das große andere Militärbündnis in Syrien. Diese SDF müssen auch irgendwie integriert werden in eine nationale Armee. Aber diese nationale Armee, diese neuen Sicherheitskräfte sind in Verruf geraten, weil sie sich zum Teil beteiligt hatten an der Gewalt gegenüber den Drusen im Juli im Süden des Landes in der Provinz Sweda und an den Alawiten bei den Massakern im März. Also das steckt nochmal hinter dieser ganzen Frage, wie geeint ist das Land und wer möchte sich daran beteiligen? Und da ist eben die ganz große Frage, wer ist Ahmed al-Shara? Wer ist dieser neue Präsident? Können wir ihm vertrauen? Meint er wirklich das, was er sagt? Und ich glaube, die anfänglichen Hoffnungen sind inzwischen bei vielen eben doch einer Ernüchterung gewichen und eben auch der Frage oder der großen Skepsis, ne, ob das überhaupt möglich ist.
Ich würde Christine widersprechen in diesem Punkt, dass die Syrer wissen wohl, wie die anderen gelitten hat unter Assad. Das kann man nicht behaupten, dass die Syrer, einige Syrer wissen, aber haben die Augen zugemacht. Das heißt, weil das Land sehr gespalten ist, auch konfessionell gespalten, sektärisch gespalten, nach wie vor gespalten bis jetzt in den Meinungen.
Das meine
aber
ich.
Die Syrer wissen ganz genau, wie der anderen gelitten hat und unter dem vorigen Regime, auch unter den islamistischen Dschihadisten. Aber diese Wissen zu leiten in Kanälen, wo richtig dann inklusiv an ein Gesellschaftsmodell erarbeitet wird, das dazu führt, dass die Leute miteinander zusammenleben und so weiter, dass erstmal ein Gesellschaftsvertrag für dieses Land erarbeitet wird mit Prinzipien, wo alle Leute glauben, dass diese Prinzipien dazu führen, dass sie zusammenleben können, dass sie miteinander leben, dass sie nicht nebeneinander leben in geschlossenen Gesellschaften, sondern dass sie miteinander leben, das ist A und O. Aber das Wissen über das Leiden haben Sie schon.
Mhm. Herr Eldefreu, darf ich gerade noch mal nachfragen, weil Sie eben seit einer Woche in Syrien sind. Wie ist denn da Ihr Eindruck zum jetzigen Zeitpunkt? Wollen die Menschen diese Wahl oder haben die gerade ganz andere Sorgen? Wollen die, ich sage es ganz einfach, womöglich nur, dass das Land wieder auf die Füße kommt, dass es Strom und Wasser gibt, egal wie und wer regiert?
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie ansprechen und da würde ich gerne hinzufügen. Die Syrer sind extrem kriegsmüde. Das ist vielleicht auch das ganz Entscheidende. Also ich habe keinen Syrer getroffen, der jetzt sagen würde, ja, diese Konflikte lassen sich mit Waffengewalt noch weiter lösen, wir müssen Shara bekämpfen und so weiter und so fort. Die gibt es natürlich unter den Alawiten. Aber diese große Kriegsmüdigkeit und gepaart mit einem immer noch sehr großen Nationalismus macht es, dass viele Syrer in Shara wirklich ihre einzige Hoffnung sehen. Egal, ob der jetzt mal Dschihadist war und so weiter, wenn man mit Christen hier spricht und so weiter, sagen sie ja, das ist natürlich alles nicht ideal, aber dieser Mann hat zumindest dafür gesorgt, dass hier kein Terrorstaat mehr herrscht, dass es irgendeine Vision der Zukunft gibt. Und das sind so ganz entscheidende Dinge. Auch, dass Syrien international wieder vertreten ist, dass Shara vor der UNO geredet hat und so weiter, das kriegen diese Menschen gerade alle mit. Und natürlich gibt es viele Kritik. Wir haben eben über die Drusen gesprochen, also im Süden des Landes, Sweda. Da sind sich selbst ehemalige Dschihadisten, die um den Präsidenten herum sind, sehr einig, dass Shara zum Beispiel einen großen Fehler gemacht hat, seine Kämpfer in den Süden zu schicken, was für israelische Luftschläge gesorgt hat, was Syrien weiter gespalten hat und so weiter.
Da dachte man schon, er hat Vertrauen verspielt, viel Vertrauen verspielt.
Ja, da hat er Vertrauen verspielt. Andererseits wissen die Syrer auch nicht, wen es als anderen Hoffnungsträger gibt. Die große Angst von vielen Menschen ist zum Beispiel, dass Shara von Daesh, das heißt im Islamischen Staat, ermordet wird. Das wurde auch schon versucht, Anschlagspläne wurden vereitelt. Und was passiert, wenn dieser Mann, der so charismatisch und auch oftmals pragmatisch ist, nicht mehr da ist? Gibt es dazu überhaupt eine Alternative? Da würde ich gerne auch mal in die Runde fragen. Gäbe es zu ihm im Moment eine Alternative?
Stichwort Kriegsmüdigkeit. Das weiß natürlich auch Interimspräsident al-Shara. Und Herr Naim, Sie haben vorhin gesagt, der Präsident ist als Revolutionsführer besonders legitimiert. Für wie wahrscheinlich halten Sie es denn, dass er ein schwaches Parlament an seiner Seite, in der Hauptsache von ihm selbst gesteuert, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass es doch wieder zu einer neuen de facto Diktatur des Revolutionspräsidenten al-Shara kommt?
Der Punkt ist in Syrien, seit dem Sturz von Assad am 8.12.2024 haben wir nur de facto Legitimation. Das heißt, die revolutionäre Legitimation Man übernimmt die Macht und legitimiert sich selbst durch diese Revolution. Al-Sharra hat diese Legitimation dadurch, dass er und seine Leute faktisch Assad gestürzt haben. Und sie bezogen sich auch in der verfassungsrechtlichen Erklärung, was hochinteressant ist, auf die Revolution von 2011. Das heißt, sie betrachten sich nicht als eine Trennung oder als ein einziger Kraft, sondern sie legitimieren sich durch diese Revolution, die 2011 stattfand, und dann betrachten sie sich als Kontinuität für diese Revolution. Dieser Punkt ist von großer Bedeutung, weil Al-Sharra sagt, okay, das Volk hat sich erhoben gegen den Diktator, und dann, wir haben aber die Arbeit getan im Namen dieses Volkes. Das ist die Art der Legitimation, die Al-Sharra hat. Das Parlament, was neben ihnen stehen würde jetzt, in meiner Meinung nach, ich finde, das wird diese Prozesse im Land verkomplizieren auch. Das heißt, dieses Parlament, ob das, ja, das ist ein Repräsentationsorgan, vielleicht wird auch Gesetze erarbeiten im Sinne von Al-Sharra und so weiter. Aber Gesetze brauchen Zeit. Da werden Ausschüsse gebildet, da wird auch ein parlamentarischer Prozess. Das heißt, die wichtigen Entscheidungen, die Al-Sharra hätte allein treffen können, vielleicht auch mit einem Beratungsrat von 50 Leuten repräsentativ neben ihm, so eine Dynamik wäre für mich wäre viel lieber als so ein jetzt Übergangsparlament, das in der Wirklichkeit von Gnade Al-Sharra ist, dass man dadurch diese Prozesse formal verkomplizieren.
Frau Hellberg, gehen Sie damit, dass ein Parlament zum jetzigen Zeitpunkt eher hinderlich? Besser wäre es, wenn Al-Sharra die Zukunft seines Landes doch allein in die Hand nimmt?
Er hat die Zukunft des Landes gerade sehr in seinen Händen, denn die Macht ist bei ihm konzentriert. Das ist ganz klar seit der Verfassungserklärung auch im März. Er ist ernannt worden. Das heißt, er hat die Macht im Land. Die große Frage ist, wird daraus eine neue Diktatur? Also ist es möglich, dass es eben gar nicht zu einer wirklich inklusiven Demokratie kommt? Und das wissen wir erst in ein paar Jahren, nämlich dann, wenn Al-Sharra sich wirklich demokratischen Wahlen stellt. Die Frage ist, ist er die geeignete Person, um diesen Übergang anzuführen? Und sehr viele Syrerinnen und Syrer sind der Meinung, denn er kann eben in alle Richtungen Leute einbeziehen. Er kann vor allem diese tief sitzende Gewalterfahrung und auch die Ideologisierung der Kämpfer, der dschihadistischen oder der islamistischen Kämpfer, er kann das als einziger einhegen. Er spricht von Anfang an alle Minderheiten an, die Christen, die Drusen, die Alawiten. Das sind viele schöne Worte gewesen. Er muss jetzt beweisen, dass er seinen Sicherheitsapparat so in den Griff bekommt, dass solche Taten, wie sie passiert sind, sich nicht wiederholen. Er ist dabei. Es gibt Untersuchungskommissionen, da gibt es Kritik. Das ist nicht transparent genug. Da werden auch nicht konsequent genug Leute vor Gericht gestellt, aber er geht in die richtige Richtung. Er beschließt Dinge und nimmt sich Dinge vor, die zum jetzigen Zeitpunkt das Richtige sind. Aber das bedeutet nicht, dass das unbedingt gelingen muss. Also es hängt sehr viel an seiner Person, und ein ganz wichtiges Element, das würde ich gerne mal betonen, wäre die Frage, wenn ich wirklich bereit bin, richtig demokratische Wahlen unter Beteiligung aller zu machen, und das braucht Jahre, weil wir nicht mal ein Wählerregister haben, weil die Hälfte der Bevölkerung vertrieben ist, das geht jetzt nicht. Wenn man das möchte, dann muss man mindestens den Menschen in Syrien ermöglichen, sich politisch zu betätigen, und dafür brauche ich ein Parteiengesetz. Es gibt noch immer nicht ein Parteiengesetz, die Leute können sich nicht organisieren, und das wäre entscheidend, um genau solche demokratischen Wahlen in ein paar Jahren zu ermöglichen.
Nur ein Punkt, ein wichtiger Punkt hier zusätzlich zu dem, was Frau Hellberg in derselben Richtung. Wir sprechen jetzt über einen Übergang. Das heißt, wir sind in der Übergangsphase. Übergang von was bis was, das muss sich erstmal herausstellen. Das ist der Punkt. Wir müssen die Sache jetzt in Syrien verstehen. Und deshalb, meiner Meinung nach, in einer Übergangszeit braucht man Bewegung in der Staatsgewalten. Braucht man nicht jetzt, das wird man jetzt, meine Vorstellung jetzt, so wie ich die Syrer kenne, ich war übrigens auch 7-mal in Syrien in diesem Jahr, habe ich auch mit dieser gesamte Führungsriege gesprochen. Wir werden durch dieses Parlament in endlose Debatten landen, die faktisch auch uns nicht weiterbringen in den Hauptproblemen, die auch Herr de Frau geschildert hat, über die Wasser-Wirtschaftszirkel, inwiefern wir jetzt die Leute genug Strom oder genug Nahrungsmittel bereiten. Das sind die Hauptprobleme von Syrien jetzt.
So aber ein, es muss so debattiert eine Wahl, werden. Es so, muss so diskutiert
ein, so,
werden.
So ein Parlament. Meiner Meinung nach, wir sind in einem Übergang, und wir wissen, dass Al-Sharra, wir wissen alle, Sogar auch die Amerikaner, die Escher übrigens die Legitimation nach außen gegeben haben. Das heißt, es gibt zwei Phasen in Syrien. Vor dem Treffen zwischen Escher und Trump und danach. Danach fühlte sich Escher sehr sicher auf internationaler Bühne, auch nach innen übrigens. Der Punkt ist, Escher ist der Ursprung, das heißt diese Phase im Leben des syrischen Staates. Und diese Phase des syrischen Staates braucht Bewegung erstmal.
Ja, debattieren, das ist klar geworden.
Aber,
ja.
Ja, genau. Das ja. Ist, aber debattieren ja, aber nicht
weniger reden, mehr und schneller handeln.
Über ein Parlament, das praktisch nicht zu bringen.
Sie hören SWR Kultur, das Forum heute mit Gregor Papscham, Mikrofon, und unser Thema lautet Parlamentswahlen in Syrien, Hoffnung für ein kaputtes Land, und es diskutieren die Politikwissenschaftlerin Christine Hellberg, der Verfassungsrechtler Nazif Naim und der Politikwissenschaftler Asim El-Difraoui, der uns aus Damaskus zugeschaltet ist. Herr El-Difraoui, wir müssen über einen anderen wichtigen Punkt reden. Diese Wahl am Sonntag wird vom Ausland sehr genau beobachtet, vor allem in der Region Iran, Türkei, Russland, Israel. Sie alle haben unterschiedliche Interessen, was die Zukunft Syriens angeht. Wie wahrscheinlich ist es, dass die unterschiedlichen Interessen auf syrischem Boden ausgetragen werden, sprich, welche Rollen spielen die unterschiedlichen Milizen, die es ja noch gibt, von IS bis hin zu den Unterstützern des ehemaligen Diktators al-Assad?
Das ist natürlich eine Gefahr, aber es ist nicht die größte Gefahr. Man fürchtet hier, dass der Iran sich probiert einzumischen, aber der Iran ist extrem geschwächt. Mhm. Das Gleiche gilt natürlich für die Türkei, die noch einen großen Einfluss hat, aber die Türkei möchte die Kurdenfrage für sich lösen und um Gottes Willen nicht, dass es eine autonome kurdische Region in Syrien gibt. Aber was viel wichtiger ist noch, ist, dass keiner dieser Staaten eine Demokratie in Syrien möchte. Vielleicht irgendeine Form von repräsentativen Staatsform. Aber Saudi-Arabien, was so wichtig ist, hier werden vermutlich Milliarden aus Saudi-Arabien und Katar hereinfließen. Die Saudis und die Kataris haben kein Interesse daran, dass ein demokratischer arabischer Staat entsteht. Deshalb muss Sharjah dann auch zwischen also westlichen Meinungen, die auch große Geber sind, navigieren und schauen, dass er den Westen zufriedenstellt, die potenziellen arabischen Geldgeber zufriedenstellt und dann vielleicht irgendwie eine Mischform findet. Das bringt mich aber zum anderen Punkt, der mir ganz entscheidend scheint. Frau Hellberg hat vorhin gesagt, Sharjah sei der starke Mann. Das ist der starke Mann. Aber so stark ist er nicht. Das heißt, er hat ganz kleine Sicherheitskräfte, die nicht wirklich unter Kontrolle sind. Er hat keinen Staatsapparat wie die Assads mit Geheimdiensten, die von der DDR geschult worden, von den Sowjets, zahlreiche Geheimdienste, eine nationale Armee. Also das ganze repressive Instrumentarium, was die Baas, Regierung, die Diktatur, die 40 bis 50 Jahre an der Macht war, hat er gar nicht. Er hat seine 16.000 bis 18.000 Kämpfer. Da muss er das Volk zufriedenstellen. Also gerade Damaskus zum Beispiel, diese riesen Millionenstadt, diese ganz alte Stadt auch, die würde er gar nicht unter Kontrolle kriegen, wenn hier ein neuer Volksaufstand ausbrechen würde. Das würde wahrscheinlich in Blutbädern enden, in gewissen Gegenden. Aber eine Gesamtkontrolle kann er zum Beispiel mit seinen ganzen Kämpfern gar nicht herstellen. Und das weiß er auch. Und das führt zu Situationen, die das Straßenbild von Damaskus zum Beispiel sehr interessant machen. Da bewachen ehemalige Dschihadisten, ganz junge Männer in den schwarzen Uniformen, die jetzt Generalsicherheit heißen, christliche Kirchen, aber auch Bars, wo die Christen außen draußen Wein trinken. Wenn man vor der Umayyaden-Moschee, dieser legendären Moschee, spazieren geht, dann sieht man vollverschleierte Frauen neben Dschihadisten, neben Salafisten, dann ganz leicht gekleidete Menschen, auch eine große religiöse Toleranz. Sufis, diese mystische Ableger des Islams, die den Dschihadisten eigentlich hassen, singen dann, während beim Freitagsgebet sich alles weiter vermischt. Das zeigt ja irgendwie auch, dass Sharjah, der selber aus Damaskus zum Beispiel stammt, sich bewusst ist, dass er eine gewisse Toleranz zeigen muss, um auch Syrien wieder zu vereinen, und dass seine Macht auch, ideologische Macht, auch sehr begrenzt ist im Endeffekt.
Ja, wie stark, wie schwach ist er wirklich, Frau Hellberg? Welchen Rückhalt hat er tatsächlich?
Ich glaube, was wichtig für das Verständnis ist tatsächlich, welchen Blick hat Ahmed Sharjah auf dieses Land? Er entstammt dem Bürgertum in Damaskus, das ist wichtig, weil wir ihn häufig nur als Dschihadisten wahrnehmen. Er ist eigentlich groß geworden in Damaskus, seine Nachbarskinder waren Christen, mit denen hat er gespielt. Er ist sich völlig klar, dass er ganz Syrien nicht regieren kann, wie zum Beispiel Idlib, also diese Provinz im Nordwesten, in der er regiert hat. Das heißt, er weiß, dass er alle mit einbinden muss. Er hat dieses Verständnis. Er hat, glaube ich, er trägt in sich die großen Ideologien, die Syrien seit Jahrzehnten bestimmen. Das ist einerseits der arabische Nationalismus, den er auch über seinen Vater mitbekommen hat, der Ingenieur war, in Saudi-Arabien gearbeitet hat. Dann eben dieser Dschihadismus, den er irgendwie natürlich auch mit sich bringt. Und der Nationalismus, die Frage, also wie man die Leute zusammenhält. Ich glaube, sein größeres Problem, und damit repräsentiert er im Grunde vor allem das sunnitische Bürgertum oder die Mehrheit der Sunniten im Land. Also die große Frage ist, gelingt es ihm, die Menschen in ihren hohen Erwartungen, diese hohen Erwartungen zu erfüllen. Und er steht vor riesigen Herausforderungen. Die nationale Einheit haben wir erwähnt, die Sicherheit. Nicht alle Menschen in Syrien fühlen sich sicherer als vorher. Es gibt jetzt Drusen, die verlassen das Land, weil sie keine Hoffnung mehr haben. Alawiten fürchten um ihr Leben immer wieder. Das dritte große Thema, die Wirtschaft. Wir haben es angesprochen, er muss es stabilisieren. Es gibt viele Versprechen, aber noch nicht wirklich Milliarden, die geflossen sind. Und dann das große Thema Übergangsjustiz, Gerechtigkeit, die Aufarbeitung der Verbrechen, denn wir haben es mit einer extrem von Gewalt geprägten Gesellschaft zu tun, seit 14 Jahren und 54 Jahre Diktatur. Die Leute haben ja gar nie politisch diskutiert und das alles muss er jetzt auch schnell, denn die Erwartungen sind hoch, er muss das schnell stabilisieren, es muss den Menschen schnell besser gehen und er muss den Eindruck herstellen, dass er sowohl die Kontrolle hat, als auch in irgendeiner Weise alle mit einbeziehen möchte. Es ist ihm international fast besser gelungen als nach innen vielleicht. Es ist ihm gelungen, die internationale Gemeinschaft davon zu überzeugen, dass er der Mann ist, der das hinkriegen kann, sowohl in der Region als auch die Europäer, als auch die USA. Und das ist das, was wahrscheinlich die Syrer auch intern sehen, dass sie sagen, okay, er hat immerhin die ganze Welt jetzt erstmal das Interesse für Syrien wieder erweckt. Und das ist genau das, was wir brauchen. Denn
genau ohne Unterstützung sehen, von außen wird das gar nicht sehen. Entschuldigung, das heißt, die Sache ist, ich muss hier ein paar Sachen nochmal einordnen, weil die Sachen, die, Christine, du erwähnt hast, finde ich das total jetzt unwichtig vergleichbar. Gleichweise mit der Frage der Macht. Herr de Frauhe hat einen Punkt richtigerweise dargestellt, ist, dass diese Stadt ist eine Schwachstaat derzeit. Es gibt Schwäche in dieser Stadt, im Sicherheitsbereich, die sichtbar ist, in allen Ecken und Enden, in Damaskus auch. Das heißt, wenn man durchquer Damaskus sieht man nur bar Bewaffnete, die irgendwas schützen. Das heißt, sind auch, und sieht man auch diese Leute an, dass sie auch Crashkurs gemacht haben, so wie sie die Waffen tragen. Das heißt, sie sind kein Profi. Das ist erstmal. Zweitens, Ashara kam in die Macht mit 18 verschiedenen Milizen. 18 verschiedene Milizen waren mit ihm zusammen. Die Milizen hatten verschiedene Führerstrukturen innerhalb dieser Milizen und so weiter. Und jetzt haben sie versucht, diese Milizen in eine einheitliche Armee. Dieser Prozess ist noch nicht sehr, sehr, sehr unklar, inwiefern dieser Prozess jetzt weiter ist. Man weiß jetzt, dass ein paar Milizen auch verweigert haben, unter diese Armee sich zu etablieren. Auch innerhalb dieser Armee die Milizen, die sich auch integrieren lassen, haben. Der Punkt ist jetzt, dass deren auch Befehlsstrukturen innerhalb der Armee ist das gleiche geblieben. Und das hat dazu geführt, dass zum Beispiel, dass man, was man in Sueda sieht oder was man an der Küste sah, das sind auch viele Kämpfe innerhalb diese Milizen. Gehorchen wir, was die Administration will, oder gehorchen wir, was unsere eigene Führerschaft will?
Das heißt, es gibt Abspaltung.
Das ist klar. Das heißt, das ist die Abspaltung in den Befehlsstrukturen, das ist sichtbar. In Syrien wurde auch teilweise diskutiert, ob Bashar nicht besser ein Königschaftssystem, dass Syrien zu einem Königreich übergeht, zu einer Art Erbschaft wie das Modell in Katar oder das er als König erklärt und so weiter. Diese Diskussion gibt es bis jetzt übrigens in Syrien und sehr stark auch in vielen, an vielen Ecken. Inwiefern ist besser für Syrien, dass man jetzt ein System schafft, wo ein Parlament neben einem König ist, sehe ich zum Beispiel Jordanien. Das sind jetzt Diskussionen zu USA. Nochmal ein wichtiger Punkt, was USA betrifft. Die Politik der USA jetzt, die USA setzen auf das Zentrum. Sie setzen auf Damaskus, dass Ashara und Damaskus diese Region, diese komplette Land kontrollieren sollen. Sie sollen Stein und Mensch kontrollieren. Das heißt, sie sollen alles unter ihrer Kontrolle haben. Und deshalb, das war auch ein Grund, warum Ashara und seine Leute gedacht haben, dass sie auch jetzt über Suwaida herrschen würden, weil Tom Barak und Donald Trump haben jetzt die Idee, dass wir als Amerikaner auf starke Zentren generell im Nahen Osten setzen sollen. Auf Bagdad, auf Damaskus, auf diese Zentren generell.
Die der USA. Also das Ausland, halten wir fest, schaut genau hin. Und da möchte ich doch noch mal gerade nachfragen, Frau Hellberg, wer hat ein Interesse an einem stabilen Syrien mit einer stabilen Verfassung? Wer will es möglicherweise verhindern?
Die haben alle Interesse, die Nachbarstaaten außer dem Iran und Israel haben alle ein Interesse daran, gerade die Golfstaaten und der Libanon, dass Syrien stabilisiert wird. Aber Stabilisierung heißt ja nicht ein demokratisches Syrien.
Genau, und vielleicht ganz entscheidend ist, was im Norden und im Süden passiert. Also ich denke, es ist sehr wichtig angesichts der Tatsache, dass wir im Süden und im Norden Gebiete haben, die noch nicht Teil dieser neuen staatlichen Einheit sind, spielen dort eben die Regionalmächte ganz wichtige Rollen. Und das ist die Türkei im Norden, die unbedingt verhindern möchte, dass dieses autonome Gebiet weiter existiert. Die Türkei möchte gerne, dass das einfach ein integraler Bestandteil eines sehr zentralistisch geführten Staates wird. Und die Türkei ist nach wie vor auch dabei, Gebiete anzugreifen im Norden und diese SDF, also diese kurdischen Milizen, auch nach wie vor unter Druck zu setzen. Und im Süden sehen wir, dass Israel ganz aktiv versucht, Syrien zu schwächen und zu destabilisieren aus
vielleicht
syrischer
sogar zu
Sicht,
teilen.
Weil
vielleicht
Israel
sogar zu teilen.
Seitdem zu teilen, genau, also seit dem 8. Dezember, seit dem Sturz des Regimes, hat Israel Hunderte, mehr als 800, womöglich 1000 Luftangriffe geflogen in Syrien. Man hat die militärische Infrastruktur des Landes zerstört, obwohl keinerlei Gefahr ausging von Syrien, nachdem der Iran abgezogen ist mit seinen Revolutionsgarden, die Hisbollah keine Rolle mehr spielt. Syrien ist sicherer geworden für Israel, wird aber jetzt akut bedroht durch israelische Angriffe. Israel hat auch im Süden, ist auf dem Golan vorgerückt, auf syrische Staatsgebiet. Es wurden dort auch, wurde Bevölkerung vertrieben. Es sind auch Zivilisten getötet worden. Und das Argument Israels ist immer wieder, man wolle die Minderheiten, insbesondere die drusische Minderheit, im Süden schützen vor radikalen Islamisten, genau, die in Damaskus sitzen. Und das ist ein sehr gefährliches Spiel, denn Syrien zu teilen, und es gibt Stimmen aus der israelischen Regierung, die das offen formulieren und sagen, nur ein gespaltenes Land ist ein sicheres Syrien für Israel. Und das ist kontraproduktiv, denn ich denke, und da sind sich alle anderen Regionalmächte wiederum einig, dass Syrien eigentlich nur dann keine Gefahr darstellt und auch für die Region wieder sicher werden kann, ohne Folgen für die Nachbarstaaten, mit Geflüchteten, mit Kaptagonen, Drogenhandel, was auch immer, wenn das Land geeint ist und wenn
mit
es
dem IS
wird.
Also, und trotzdem, Herr LD, Frau E., ganz kurz nachgefragt zum Stichwort Israel, trotzdem oder gerade deswegen laufen offenbar ja gerade Geheimverhandlungen zwischen Israel und Syrien über ein mögliches Sicherheitsabkommen. Was ist da bekannt eigentlich?
Wenig. Man weiß, dass es diese Verhandlungen gibt. Es geht ja da noch weiter, vielleicht eine eventuelle Anerkennung Israels. Das wird nicht gehen. Ich meine, die Syrer sind extrem nationalistisch.
Einige Sachen sind schon bekannt über die Verhandlungen. Die Verhandlungen sind stocken geblieben, weil Israel eine Bedingung hat, dass südlich von Damaskus die syrische Armee nicht mehr existiert. Das heißt, sie wollen eine südliche Ecke in einem breiten Grad von Damaskus nach unten, das heißt Provinz Suwaida und Daraa, sollen komplett frei von der syrischen Armee sein. Dort darf nur die Polizei patrouillieren, die Polizei nur mit leichten Waffen. Das ist eine Voraussetzung. Und dann natürlich, Ashara kann so eine Voraussetzung niemals zustimmen. Das heißt, das bedeutet, er schreibt sein Todesurteil, wenn er solche Bedingungen zustimmt. Das ist für ihn No-Go. Inwiefern jetzt diese Sackgasse in den Verhandlungen, die jetzt sichtbarer geworden in New York, weil sie sind nicht weitergekommen, zu lösen ist, weiß ich nicht. Vielleicht hat Tom Barak irgendeine Idee von den Amerikanern parat für diese Frage, aber das ist ein zentraler Punkt für die Israeli, weil die Israeli anscheinend, dass sie jetzt angefangen haben, so ihre Sicherheit im Nahen Osten neu zu bewerten oder oder inwiefern diese neue Veränderung in Syrien für Sie eine Gefahr darstellt oder nicht, das weiß keiner jetzt.
Dazu würde ich gerne auch noch mal eine geografische Erklärung geben. Also diese, was Herr Naim gesagt hat, diese Gebiete liegen nur unweit von Damaskus. Und da wird es natürlich sehr inakzeptabel für die Syrer, 30, 40 Kilometer von Damaskus, keinerlei Truppen mehr zu haben.
Also eine entmilitarisierte Zone für ganz Südsyrien.
Ja.
Mit vor dem Hintergrund, dass die israelische Armee dort steht, mit eigenen Truppen. Man hat mehrere Militärcheckpoints errichtet jetzt im Süden Syriens. Das ist ja eine Form von Landnahme.
Schwer vermittelbar.
Und vielleicht noch ein Satz, weil das in Deutschland nicht so richtig verstanden wird, vielleicht Sicherheitsabkommen. Man hat ja jetzt, wenn man der israelischen Politik folgt, denkt man jetzt, oh ja, Syrien kann jetzt ein Abraham-Abkommen auf einmal mit Israel abschließen. Während die Syrer nach New York gefahren sind, die Delegation, um zu sagen, wir sind übrigens bedroht. Wir wollen ein Sicherheitsabkommen mit Israel, damit sie sich erstmal zurückziehen und den Status vor dem 8. Dezember wiederherstellen und damit wir dann mittelfristig verhandeln über den Golan. Denn Syrien ist das einzige Land der Region, das noch einen territorialen Konflikt mit Israel hat. Es ist also eine ganz andere Situation als jetzt Marokko oder die Vereinigten Arabischen Emirate, die ein Abraham-Abkommen geschlossen haben. Syrien hat ein Interesse, der Golan ist israelisch besetzt, das muss geklärt werden und der erste Schritt ist ein Rückzug Israels hinter diese Grenzen jetzt oder hinter die Waffenstillstandslinie von 1973 und das ist das interessante Sicherheitsabkommen. Die Syrer empfinden Israel als Bedrohung, sie haben Israel nicht angegriffen, es gab überhaupt keine Bedrohungslage und dennoch wird Israel da jetzt eben wahrgenommen als ein Aggressor, der einseitig mit militärischen Mitteln versucht, Sicherheit herzustellen.
Vor allen Dingen, weil Israel ja schon 1967 den Golan besetzt hat, offiziell annektiert hat. Das heißt, Syrien ist das einzige arabische Land, dessen Territorium von Israel annektiert wurde. Wir sprechen jetzt nicht von palästinensischen Gebieten. Und natürlich ist da alter Zorn. Und wenn jetzt versucht wird, diese strategisch so wichtigen Golanhöhen, die auch nur wenige Dutzend Kilometer von Damaskus im Endeffekt entfernt sind. Wenn da sich Israel ausbreitet, dann wird das einen solchen Unmut unter den Syrern schaffen, dass natürlich auch Sharas Macht vielleicht dadurch gefährdet wird oder zumindest scharf kritisiert wird.
Und auf der anderen Seite aber, die Syrer wollen unbedingt Frieden mit Israel abschließen. Das ist einfach nur nochmal, das heißt, das syrische Volk ist jetzt müde, auch kriegsmüde, auch von dieser Seite. Das heißt, Sharah hat volle Unterstützung, wenn er jetzt mit Israel weiter verhandelt oder irgendein
aber Frieden schließen ist jetzt wieder ein großes, ist wieder ein viel zu großes Wort. Ich denke, es geht darum, dass man keine Probleme haben möchte. Eine Außenpolitik, die keine Konflikte sucht mit den Nachbarn.
Die Syrer wollen einfach, wie sie wissen, dass Israel viel stärker militärisch ist.
Eben, man hat ja auch kein Militär
das
mehr.
Das heißt, man will diese Tatsache Rechnung tragen, indem man sagt, okay, wir müssen endlich mal Frieden. Das heißt, Frieden, genau, nicht nur ein Waffenstillstand, sondern sie wollen richtig so den zweiten Schritt haben. Das ist für Sharah auch eine Art, seine Macht zu legitimieren, indem man auch sagt, okay, wollen diesen Krieg beenden. Auch vor dem Hintergrund, dass damals auch Assad hat alles legitimiert, dadurch, dass er immer gesagt hat, ach, wir kämpfen gegen Israel, ihr müsst alles ertragen als Volk, weil wir hier eine Frontlinie sind.
Ich denke, ein Satz noch zu, ich denke, Ahmed al-Sharah verfolgt dort eine Außenpolitik, die ganz klar das ist, was die Syrer sich wünschen, nämlich keine Probleme in der Region, offen zu sein für alle, Politik der offenen Tür, jeder, der hier mitgestalten möchte, ist willkommen, am Ende sogar Russland. Also man versucht wirklich, auch dadurch natürlich ein Gleichgewicht zu schaffen, nicht einer regional macht, alle Einflussmöglichkeiten zu geben. Man braucht die Golfländer, man braucht die Türkei, man möchte sich mit Israel ins Benehmen setzen, man möchte keine Konflikte. Und damit repräsentiert er, glaube ich, schon die Grundstimmung auch der Bevölkerung.
Sie hören SWR das Forum. Heute zum Thema Parlamentswahlen in Syrien, Hoffnung für ein kaputtes Land. Es diskutieren die Politikwissenschaftlerin Christine Hellberg, der Verfassungsrechtler Nazif Naim und der Politologe Asim El-Difraoui aus Damaskus zugeschaltet. Wir müssen langsam zum Schluss kommen und um auf den Anfang unseres Gesprächs noch einmal zu sprechen zu kommen. Bis 2030, Herr El-Difraoui, soll der Übergangsprozess weitgehend abgeschlossen sein. Dann soll eine neue Verfassung stehen. Ist der Fahrplan realistisch und kann das Parlament bis dahin ruhig arbeiten.
Ob der Fahrplan realistisch ist, steht wirklich in den Sternen. Es gibt so viele Spannungen innerhalb des Landes. Wer weiß, ob nicht eine andere Form, eine neue Form von Bürgerkrieg ausbricht. Man weiß nicht, wie sich die Nachbarstaaten verhalten werden. Aber es ist zumindest ein Fahrplan und das ist gut. Aber was mir auch sehr wichtig erscheint, das Parlament wird vor allen Dingen auch eine sehr große beratende Rolle haben. Das heißt, Al-Sharra mit seinem engsten Führungskreis aus Idlib haben gar nicht die Kompetenzen, so ein Land zu verwalten, zu regieren in einer langfristigen Perspektive. Deshalb zum Beispiel ist ganz interessant, die Parlamentsmitglieder, die zukünftigen Parlamentsmitglieder müssen quasi alle einen Universitätsabschluss haben, müssen spezifische Kompetenzen mitbringen. Das heißt auch technokratische Kompetenzen, juristische Kompetenzen.
70% sind nicht alle 70% von denen.
Das ist klar. Also für die 30% der Ernannten, also das heißt, die loyalen ehemaligen Dschihadisten oder zumindest HTS-Sympathisanten, gilt zum Beispiel die Regelung, nicht einen Universitätsabschluss zu haben, aber zumindest ein Abi. Und das zeigt ja auch, dass HTS, die Sharra geführte Regierung, dringend Beratung und Kompetenzen braucht von ehemaligen Technokraten, von lokal anerkannten Persönlichkeiten. Und auch deshalb finde ich das einen Schritt in die richtige Richtung. Mhm.
Kurze Schlussfrage an Sie beide, Frau Hellberg, Herr Naim. Darf mit dieser Wahl die syrische Bevölkerung auf bessere Zeiten hoffen, auf Stabilität? Möglicherweise auch Versöhnung.
Das entscheidet, glaube ich, nicht die Wahl. Also die Wahl entscheidet jetzt nicht über eine bessere Zukunft. Wir sehen, dass diese neue Übergangsregierung versucht, kompetente Leute zu integrieren. Das ist interessant zu sehen, wer da gerade aufsteigt. Zum Beispiel der UN-Repräsentant für Syrien, Ibrahim Olabi, ist ein Anwalt, Rechtsanwalt, der viele Jahre zivilgesellschaftlich sich engagiert hat, in Großbritannien ausgebildet. Das gibt mir immer wieder Hoffnung, wenn ich sehe, solche Leute sind unter der neuen Führung jetzt nach oben gekommen und sollen Syrien repräsentieren. Also es gibt eben die große Diskussion, will man das Land mitgestalten? Man will mitarbeiten. Man glaubt irgendwie daran, dass es besser wird. Man sieht auch gar keine andere Alternative zum jetzigen Zeitpunkt. Oder betrachtet man diese neue Führung wirklich als eine Fortsetzung von Diktatur, von Islamisten, die keinen Raum lassen, den Minderheiten? Das ist die tiefe Spaltung, die wir gerade in Syrien sehen. Und es ist nicht geklärt und es ist auch noch nicht wirklich absehbar, ob es gelingt, ob die Gewalt eingeschränkt wird, ob es gelingt, Gewalt aufzuarbeiten und Sicherheit herzustellen für alle Menschen, diesen Staat zu einem funktionierenden Staat weiterzumachen. Was bisher gelungen ist, Ahmed al-Sharra, ist, dass er nicht zusammengebrochen ist. Mhm. Es ist noch nicht ein starker Staat, weder militärisch noch was die Sicherheitslage angeht. Die Wirtschaft ist auch noch nicht geklärt, aber es ist ein Mosaikstein, es ist ein Baustein, ein Schritt jetzt, denke ich, in die richtige Richtung, ein Parlament zu besetzen, auch wenn es nicht wirklich demokratisch legitimiert ist.
Also man bestreitet nicht, dass das jetzt ein Schritt ist. Ob dieser Schritt richtig oder falsch, das wird sich dann zeigen. Entscheidend jetzt für die Syrer sind Sicherheit, Stabilität und wirtschaftlicher Aufschwung. Alles andere ist für sie Nebensache. Wer regiert, was regiert, unter welchen Umständen wird regiert, ob demokratisch oder nicht, das spielt in Augen der Syrer jetzt kein Problem. Ein Land, wo 93% unter dieser Armutsgrenze leben jetzt, braucht wirklich andere Maßstäbe, wenn man denkt an wie die Macht in diesem Land aufgebaut ist oder was sind die Aufgabe der Mächtigen. Und die Syrer hoffen, dass al-Sharra wirklich das schafft, diesen Schwung in diesem Land, weil sie sehen keine andere Alternative.
Parlamentswahl in Syrien, Hoffnung für ein kaputtes Land. Das war heute unser Thema im Forum hier bei SWR Kultur und das haben diskutiert die Politikwissenschaftlerin und Syrien-Expertin Christine Hellberg, der Jurist und Staatsrechtler Dr. Nazif Naim und Dr. Azim El-Difraoui, Politikwissenschaftler, Autor und Filmemacher. Herzlichen Dank für Ihre Argumente und Ihnen allen fürs Zuhören. Mein Name ist Gregor Papsch.